Ich begrüße Sie zur Oktoberausgabe der Talk Noir. Der 29-jährige Hudson Miller verdient in Scott Blackburns Kriminalroman »Es stirbt mit dir« sein Geld als Türsteher einer Bar und handelt sich da mit den Gästen mehr Probleme ein, als ihm lieb ist. Als ehemaliger Boxer weiß er, sich zur Wehr zu setzen. Doch sein Karriereende im Boxring hängt ihm noch nach. Ich war bereit gewesen. Ich erfüllte locker die Voraussetzung fürs Weltergewicht und ich hatte eine klare Strategie. Meinen deutlich kleineren Gegner, einen erfahrenen Fighter namens Mickey Lomax, den ganzen Abend mit meinen langen Geraden auf Distanz zu halten. Meine Größe und Kondition nutzen, um zu siegen. Mit dieser Strategie hatte ich seit meiner Golden Gloves-Zeit schon viele Kämpfe gewonnen. Aber nicht an diesem Abend. Lomax war eine Bulldogge von Weltergewicht, der meine Geraden entsteckten und einfach immer weitermachen konnte. Hatte einen Kopf wie ein Feuerhydrant. Er klebte den ganzen Kampf über förmlich an meiner Brust, was es meinen langen Armen fast unmöglich machte, ihn mit vernichtenden Links-Rechts-Kombinationen einzudecken oder Haken loszulassen, in denen echt Dynamit steckte. Der Kampf ging über die volle Distanz. 6 frustrierende Runden. Nachdem der Ansager die Entscheidung verkündete, übereinstimmend 4-2 Runden, vereinte Lomax Ecke, als hätten sie den Jackpot gewonnen. Das machte mich nicht sauer, auch nicht die Entscheidung der Ringrichter. Ich wusste, dass ich den Kampf verloren hatte. Aber bevor ich den Ring verließ, ließ Lomax Cutman eine klugscheißerische Bemerkung los und beschuldigte mich, in der letzten Runde vorsätzlich einen Kopfstoß versetzt zu haben, was absoluter Bockmist war. Ich ignorierte ihn. Aber einer der Jungs aus meiner Ecke, Jay, fand das gar nicht witzig. Und das führte zu einer blöden Situation mitten im Ring. Coach Rob und ich versuchten einzugreifen, was bedeutete, dass sich noch mehr Leute in die Sache einmischten. So magnetisch kann Testosteron wirken. Als die verbalen Beschimpfungen schlimmer wurden, drängten immer mehr Körper und Egos in den Ring, wie ein Haufen Autoscooter auf einem Jahrmarkt, die sich anrempelten und auch was von der Action abhaben wollten. Die Leute fingen an zu schieben und zu stoßen, sogar ein paar Leute von außerhalb des Rings beschlossen mitzumachen. Und ich weiß immer noch nicht, wieso. Jedenfalls war ich der stolze Empfänger des ersten Schlags. Lomax, Cutman, landete einen Schlag zwischen meine Schulterblätter. Es fühlte sich an, als wäre mein ohnehin angeschlagener und erschöpfter Körper von einem Vorschlaghammer erwischt worden. Als ich mich umdrehte, übernahmen meine Instinkte. Die Handschuhe hatte ich bereits ausgezogen, meine Hände jedoch waren noch bandagiert. Meine Knöchel waren wie ein Betonziegel auf dem Kinn des Mannes. Als ich einen rechten Cross losließ, sauber auf die Mitte, auf den Sweet Spot. Seine Augen wurden wehe, seine Knie wackelig wie Bambi auf dem Eis. Die eigentliche Scheiße daran war, dass er also schließlich viel durch die Seile ging und über die Ringumrandung, wobei er mit dem Hinterkopf auf den Tisch des Scorers knallte, hat ihn ziemlich fertig gemacht. Die Sanitäter mussten mit der Krankentrage kommen, das ganze Drum und Dran eben. Und damit ist zu meinem Part an der Suche schon auch alles gesagt. Ein einzelner Schlag. Aber in dem darauf folgenden Chaos kam es zu weiteren Schlägen und Stößen im und um den Ring. Aus dem Publikum flogen Metallstühle, mehrere Festnahmen. Was mich betrifft, wurde das alles durch 2 Dinge verschlimmert. Der Typ, den ich flachgelegt hatte, war nicht irgendein 20-Jähriger. Er war 56 und ein Haufen Leute hatten es auf Video. YouTube und Facebook wurden in kürzester Zeit mit Clips geflutet. Leute teilten und kommentierten sie, taggten ihre Freunde. Auf einigen dieser Videos war der billige Schlag des Trainers auf meine Wirbelsäule nicht zu sehen, was mich wie ein tobendes Arschloch aussehen ließ. Und genau so bezeichnete mich einer der Kommentierenden auf YouTube. Dieses tobende Arschloch sollte man nie wieder einen Schritt in den Ring machen lassen. Das gute Dutzend anderer Leute, die sich der Prügelei nach dem Kampf angeschlossen hatten, schien völlig vergessen. Ich war ein ausgebildeter Fighter, für den andere Maßstäbe galten. Übersetzt von Jürgen Bürger sieht sich Hudson eines Abends mit der Tatsache konfrontiert, dass sein Vater ermordet wurde. Er ist Opfer eines misslungenen Raubüberfalls auf einem Schrottplatz geworden. Bei Untersuchung des Tatorts wird ein Waffenarsenal gefunden. Offensichtlich war sein Vater, zu dem er ein schlechtes Verhältnis unterhielt, Mitglied eines illegalen Waffenrings. Zu seiner Überraschung jedoch hat sein Vater ihn in seinem Testament als Erben bedacht. Ich lasse den letzten Satz nochmal und dann gleich nochmal ganz sorgfältig, um sicher zu sein. Die Richtigkeit der Worte wurde bestätigt, als ich aufschaute und das feindselige Funkeln in Tammys Augen sah. Und hast du das schon seit über einem Jahr gewusst? Sie kramte in ihre Handtasche, fand aber nichts anderes als ein leeres Päckchen Zigaretten. Dachte, das eine oder andere könnte sich ja noch ändern, sagte sie und schob die Handtasche weg. Hätte nie gedacht, dass ihm nur noch so wenig Zeit blieb, als er es geschrieben hat. Es bestand kein Zweifel. Sie wollte die Mietimmobilien und den Schrottplatz für sich selbst. Sie wollte alles. Ich schätze mal, du kannst die ganze Scheiße verkaufen. Ihre Worte triefen vor Verbitterung. Keine Ahnung, wer diesen Schrottplatz haben will. Und die Miethäuser machen mehr Kopfschmerzen, als sie wert sind. Leland hätte sich schon vor Jahren abstoßen sollen. Ich hatte nicht mal gewusst, dass mein Dad die Immobilien immer noch besaß. 3 Modulhäuser, nicht größer als ein doppeltes Mobilhome, die er gekauft hatte, als ich noch ziemlich klein war. Sie standen nebeneinander auf einem Grundstück, das Dad the Ponderosa nannte, obwohl ich nie wusste, wieso. Wahrscheinlich dachte er, es würde irgendwie schick klingen. Aber es war alles andere als das. Es erinnerte eher an eine Wohnwagenanlage, nur dass die Wohneinheiten nicht transportabel waren. Den Schrottplatz könnte irgendwer haben wollen, nuschelte ich. Vergiss es. Der Winnebago, der da draußen steht, gehört mir. Tammy hielt ihre Ausfertigung des Testaments hoch und zeigte auf das Wort Fahrzeuge. Ich ignorierte ihre Habgier. Meine Gedanken überschlugen sich und versuchten, das größte Geheimnis von allen zu lösen, warum mir Dad das alles vermacht hatte. Abgesehen davon, dass wir uns nicht besonders nahe standen und kein einziges Mal über das alles geredet hatten, hatte ich nicht den blassesten Schimmer von Vermietung und noch viel weniger von der Führung eines Schrottplatzes. Vielleicht, überlegte ich, war das die Macho-Seite meines Dads, der dafür sorgen wollte, dass ein Mann seine Geschäfte übernahm und nicht einfach irgendein Mann, sondern ein Blutsverwandter, ein richtiger Miller. Oder auch möglich, mein Dad wusste, dass Tammy einfach zu strunzdoof war, um was damit anfangen zu können. Meine persönliche Abneigung mal beiseite gelassen, war Tammy der hilfloseste Mensch, dem ich je begegnet war. Nach all dem Kummer, den mein Dad mir wegen des Boxens und der Arbeit hinter der Theke gemacht hatte, haut es mich echt um, dass er ihr keinerlei Verantwortung zutraute. Ihre Vorstellung von Arbeit bestand seit Jahren darin, ihren Hintern ins Wohnzimmer zu pflanzen, zu rauchen und Diet Mountain Dew zu trinken, während sie Teilnahmeformulare an allen nur erdenklichen Lotterien, Verlosungen und Preisausschreiben in Umschläge stopfte. Manchmal gewann sie sogar, was ich auf pure Wahrscheinlichkeit zurückführte. Reine Zahlenspielerei. So wie ein fürchterlicher Boxer alle Jubeljahre mal einen Glückstreffer landet. Manchmal gewann Tammy einen Check, manchmal einen Gutschein. Einmal diesen Minikühlschrank, den sie keine Woche später auf einem privaten Flohmarkt wieder verkaufte. Trotzdem war ich ziemlich sicher, dass sie nie all das Geld wieder reinholte, das sie für Porto verballerte. Und hier war sie nun, so gierig wie der berüchtigte Boxpromoter Donald fucking King. Sie hatte gerade ein Haus, ein Pickup, ein Mobil und wie viel auch immer Dad über die Jahre an Barem hatte beiseite legen können, das heißt, falls sie es überhaupt schaffte, die ganze Kohle zu finden. Wahrscheinlich würde sie eine Schatzkarte benötigen, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Was mich wiederum amüsierte, wenn ich mir vorstellte, wie Tammy mit einem Gartenschäufelchen bewaffnet durch Dads Garten robbte, die Knie und Ellbogen schlammverkrustet. Ich stand von der Couch auf. Ich vermute, ich werde demnächst irgendwelche Papiere unterschreiben müssen. Ich wollte mit dieser Bemerkung nicht absichtlich Salz in ihre Wunden streuen, bedauerte aber auch nicht ihre offensichtliche Wirkung, als sie mir einen bösen Blick zuwarf. »Weißt du was? Es muss nett sein, etwas zu bekommen, das man nicht verdient hat«, sagte sie. »Soweit ich weiß, lautet mein Nachname Miller. Du bist schon seit Jahren kein Miller mehr. Was verdammt soll das denn heißen? Wie oft hast du deinen Dad besucht, seit du weggezogen bist? Einmal im Jahr? Zweimal? Du willst mich verarschen, ja?« sagte ich und verkniff mir Worte wie Psycho, Missstück und Spinner, die mir durch den Kopf schossen. »Du glaubst, das ist alles nur meine Schuld? Selbst nach seinen Herzinfarkten hast du kaum angerufen. Ausgerechnet dir schulde ich keine Erklärung.« Ich drehte mich zum Gehen um, aber ihre Worte folgten mir wie ihre schnüffelnden Hunde zur Tür. »Früher habe ich mal in diesen Wohnungen geputzt, das mache ich jetzt nicht mehr.« Mit zusammengekniffenen Augen drehte ich mich lächelnd um. »Ich denke, das kriege ich schon hin«, sagte ich. »Apropos etwas verdienen. Weißt du, wer wirklich alles verdient, was Dad dir hinterlassen hat?« Sie legte den Kopf schief. »Meine Mom«, sagte ich zu ihr. Hudson zieht zurück in seine Heimatstadt, im Bibelgürtel, Flint Creek, North Carolina, womit seine Probleme erst richtig beginnen. Wenn Blackburn nicht gerade schreibt oder unterrichtet, trainiert er Kampfsportarten. Die beste Voraussetzung, um sich selbst und seine Figuren bis zum Äußeren zu treiben.